Fühlen ist ja eigentlich ein Sinn, der sehr körperlich ist. Ich fühle, ich taste, mir ist kalt, mir ist warm. Das sind ja alles sehr körperliche Zugänge. Und warum ist Gefühl eigentlich sowas Kopfmäßiges geworden?
Die Leute, die in Gefängnissen sitzen, das sind Leute, die Verbrechen begehen oder so, dass das ganz oft nicht ausgelebte Gefühle sind, die zu Kurzschlussreaktionen führen, die dann eben in Verbrechen münden. Ich dachte immer, ich sei ein sehr empathischer Mensch im Sinne von, ich bin jemand, der sehr fühlig ist. Dabei habe ich jetzt letztens mal festgestellt, so dass das eigentliche Fühlen ist voll die Herausforderung für mich, aber dass ich mit Gefühlen mental umzugehen sehr früh sehr gut gelernt habe.
Du würdest dich ja nicht schämen für was, was von außen nicht betrachtet werden würde, weißt du? Du fühlst das ja, weil so. Es ist abhängig vom Außen und deswegen brauchst du vielleicht, um dieses Gefühl zu lösen, auch das Außen.
Wenn da einfach mehr Räume aufgemacht würden, um diese Gefühle konstruktiv zu durchleben.
Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Emma. Yes.
Hallo.
Hey, good to be back.
Ja, ich freue mich auch.
Same.
Immer wieder schön, dich zu sehen.
Immer wieder schön, dich zu sehen.
Ja.
Emma, wie geht's dir heute?
Ganz gut. Also, ich merke, es passiert im Moment voll viel. Also, es rattert voll viel in mir. Aber das kann ja auch schön sein zwischendurch. Mhm. Also, hat gute und anstrengende Parts, würde ich sagen.
Mhm.
Aber das kennst du ja auch gut.
Ja, total. Also ich komme gerade auch aus so einer ganz terminreichen Zeit mit ganz vielen Deadlines und irgendwie ganz vielen Dingen, die sich so, weiß ich nicht, in so kleine Zeiträume irgendwie so gequetscht haben. So dass ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen groggy bin.
Ja,
aber,
groggy trifft es ganz gut, glaube ich. Ja.
Aber es gibt halt so Zeiten, aber ich finde, da braucht man immer mal wieder so einen Ausgleich. Und da sind unsere Treffen auch immer ein guter Anlass.
Finde ich auch.
Da kann man sich mal zurücklehnen und sagen so, oh, jetzt mal wieder mit Emma sprechen.
Jetzt einfach mal alles ausschalten. Ja, total. Und ich finde auch, mir geht es auch danach immer total gut, weil es so einen Reinigungsfaktor hat. Irgendwie
voll.
Ist es so ein katharsischer Prozess irgendwie.
Total. Ja. Finde ich auch.
Sagt man das so? Ja, ne? Katharsis,
ja,
ist Reinigung.
Doch.
Ja, nicht, dass ich hier falsche Fremdwörter
nicht werfe. Nee, voll. Ist eine,
alle sich
ist
so denken,
eine Katharsis.
Okay. Ja.
Und das ist eigentlich auch das perfekte Stichwort, um das Thema
total
einzuleiten.
Ja.
Weil es braucht ja dann auch immer mal eine Katharsis, um bestimmte Dinge auch loszuwerden oder zu durchfühlen auch. Und heute ist ja das Thema verbotene Gefühle.
Ja.
Und was meinen wir damit, verbotene Gefühle? Damit meinen wir Gefühle, die wir uns selbst vielleicht verbieten, die wir vielleicht auch nicht fühlen wollen, aber die uns vielleicht auch von Gesellschaft oder Umfeld oder so ein bisschen aberzogen wurden.
Ja, ich glaube, dass dieser Konsensverbot von Gefühlen, der so ganz unterschwellig mitschwingt, schon seit Generationen. Also ich glaube einfach, weil es sich nicht schickt, solche Gefühle zu empfinden. Und gar nicht, weil uns jemand als Kind gesagt hat, so macht man das nicht, sondern ich glaube, es sind auch ganz oft Gefühle, die man so, wo es immer wieder mitschwingt, das macht man so nicht, weißt du?
Voll.
Gar nicht, dass einem das jemand wirklich ausgesprochen sagt, sondern dass es so ein gesellschaftliches Lernen gewesen ist, über Generationen hinweg wahrscheinlich einfach, dass man solche Sachen nicht fühlt. Ja.
Voll.
Und so ein bisschen das Auslösergefühl war ja, warum wir uns mit dem Thema auch beschäftigen wollten, war ja auf jeden Fall so Wut, weil umso älter ich werde, umso mehr merke ich, dass es vielen so geht, dass dieses Gefühl super krass weggedrückt wird.
Mhm.
Und dass mir das, also dass ich auch immer mehr Gespräche in meinem Umfeld führe, gerade unter Frauen, dass dieses Gefühl so verboten worden ist, dass man das nicht ausleben darf. Und das war ja so ein bisschen das Gefühl, was, wo es, glaube ich, sehr plakativ ist oder wo das ganz, ganz viele so kennen, dass man dieses Gefühl nicht fühlen darf und dass dann eher umgeswitcht wird in ein anderes Gefühl.
Toll. Ja. Ich glaube auch, weil wahrscheinlich Wut auch immer mit Zerstörung assoziiert wird. Wut wird immer auch mit so ausgelebter Aggression assoziiert, dass man jemand anderen verletzen könnte. So. Dabei ist Wut ja erstmal nur Wut.
Ja.
So, ne? Also das ist ja...
Absurd, es ist eigentlich ein ganz neutrales Gefühl erstmal. Also was heißt neutral? Ob ein Gefühl jetzt wirklich neutral sein kann. Aber es hat jetzt erstmal nichts assoziativ Negatives eigentlich und auch nichts Positives. Es ist erstmal einfach ein Zustand. Das ist so wie Wehmut oder Glück oder so, also das ist erstmal einfach da und wie man damit dann umgeht, dann kann daraus was eher schlecht, also eher etwas Negatives, Gefährliches, Bedrohliches draus werden oder vielleicht auch was extrem Reinigendes, wenn man einen Umgang damit findet.
Voll.
Und ich finde es eigentlich so konträr und ambivalent, dass man sagt so, okay, diese Gefühle müssen wir irgendwie wegdrücken, weil ich glaube, erst durch dieses Wegdrücken wird es halt zu einem blöden Gefühl. Wenn wir das irgendwie leben dürften oder fühlen dürften und dürften da in Anführungszeichen, weil die Frage ist halt, wer spricht das Verbot aus, aber dann würde es, glaube ich, gar nicht so weit kommen, dass es was Negatives wird. Also eigentlich total absurd, weil wenn man mit Sachen einfach umgehen würde und die thematisieren würde, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so bedrohlich.
Total, weil ich glaube auch, da werden wir sicher gleich auch noch genauer drauf eingehen, so ein bisschen, wie geht man jetzt mit so Gefühlen um irgendwie. Aber ich finde auch gerade diesen kulturellen Aspekt ganz gut, mit dem wir jetzt auch eingestiegen sind, dieses inwiefern Gefühle verboten wurden und warum das so ist. Und ich finde gerade bei Wut sind das, glaube ich, auch einfach so diese ganzen Geschichten, die darüber existieren, was jemand aus Wut gemacht hat.
Mhm.
Ne? Also und da sind dann halt oft die, keine Ahnung, Schwerverbrecher oder die Leute, die irgendwie anderen Leuten wehtun oder so.
Mhm.
Und dass das dann auch oft einfach so ganz unterbewusst die Bilder sind, die auftauchen, wenn man irgendwie merkt, da kommt Wut in mir hoch.
Mhm.
So, oh Gott, ich könnte jetzt diese Person werden, die, ne, zerstörerisch die ausrastet, oder
aggressiv. Ja.
Genau, so. Und deshalb, glaube ich, ist es immer irgendwie auch ein guter Ansatz, wirklich erstmal Gefühle zu identifizieren.
Mhm.
Ne? Also, dass man erstmal so bemerkt, so, okay, was ist das da eigentlich gerade für ein Gefühl? Und ich finde das ganz süß, es gibt für Kinder, das habe ich meinem Neffen auch mal geschenkt, so ein Gefühlebuch.
Ja.
Also, wo es einfach so darum geht, ne, da sind die Gefühle auch so kleine Figuren und so weiter, wo es einfach nur darum geht, die eigenen Gefühle zu identifizieren, weil ich finde, da fängt es ja an, ne? Also so erstmal zu identifizieren, was taucht da eigentlich gerade für ein Gefühl auf?
Ja.
Erlaube ich mir das gerade auch einfach zu spüren? Und es dann irgendwie für sich irgendwie benennen zu können, um dann, ja.
Ja, das ist auch dieses so, also das meine ich eben mit, ich finde, oder bei mir ist es ganz häufig so, dass ich eigentlich wütend bin und dann shiftet es in ein anderes Gefühl, dann bin ich eher traurig oder fühle mich erschlagen oder so. Und ich finde, dann auch mal reinzuführen, okay, was fühle ich gerade, aber was ist eigentlich mein Ursprungsgefühl dazu? Also bin ich gerade traurig, weil ich traurig bin oder bin ich traurig, weil ich wütend bin?
Voll.
Weil ich glaube, dieser Switch von Gefühlen, der ist das, was wir uns ein bisschen abtrainieren, indem so ein kollektives Verbot irgendwie herrscht, ein Gefühl auszuleben. Und das da wieder so einen Zugang zu finden. Ich glaube, das ist so eine wirklich fast schon ein Achtsamkeitstraining, weil
total.
Wie oft setzt man sich wirklich hin und denkt sich so, okay, was fühle ich gerade so?
Voll.
Gerade in aufbrausenden Situationen. Ich finde Wut und auch Trauer und so, das sind ja einfach auch Gefühle, die viel so überschatten und dann kannst du gerade gar nicht mehr richtig ordnen und sich dann mit ein bisschen Abstand dahinzusetzen und zu denken, okay, keine Ahnung, zum Beispiel nach einem Streitgespräch so auf der Arbeit oder so. Sich dann wirklich am Abend nochmal hinzusetzen und war so, okay, warum ging es mir heute nicht so gut? War ich irgendwie traurig, weil ich in dem Gespräch mich nicht richtig gesehen gefühlt habe? Oder war ich wütend, weil mir jemand was vor den Kopf geworfen hat? Also, oder, ne, weißt du, was ich meine? So, dass man, das macht man ja super selten. Und ich glaube, das ist aber so der erste Step, um mit den Gefühlen in Zukunft auch wieder besser umgehen zu können, erstmal so zu überlegen, okay, auch so Triggerpunkte zu merken, ne? Also keine Ahnung, wenn mich jemand unterbricht, das macht mich anscheinend extrem wütend und es ist auch okay, dass dich das wütend macht, aber erstmal das so zu spüren, zu wissen, was der Auslöser ist, um dann später zu gucken, okay, was kann ich denn machen, wenn mich jemand unterbricht, damit mich dieses Gefühl nicht an irgendwas hindert oder mich einschränkt in den Folgetagen oder so.
Voll. Ja. Ich glaube, das alles setzt halt auch tatsächlich eine Verbindung mit dem eigenen Körper voraus, einfach weil das ist ja der Apparat, der fühlt quasi.
Ja.
Und ich glaube, da auch erstmal in Kontakt mit sich zu kommen und überhaupt erst zu dieser Aussage zu kommen, ich bin wütend oder ich bin traurig.
Ja.
Allein das erstmal für sich zu identifizieren, dafür musst du ja erstmal so ein bisschen mehr in deinen Körper kommen, aus dem Kopf oder aus deinem alltäglichen Programm, weil ich glaube, viele würden, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn dann da so ein Triggerpunkt kommt, einfach reagieren.
Ja.
Ne? Einfach in die Reaktion gehen und sagen, was für ein Arschloch. Ja. Oder einfach so reagieren,
ja, und
ohne überhaupt zu identifizieren, ich bin gerade wütend oder ich bin gerade traurig oder
und
so.
Andersrum,
also das
ja auch so.
Ist, glaube ich, der allererste Schritt. Kontakt
total.
Mit dem eigenen Körper.
Ja. Dieses so Nicht-Reagieren ist ja auch, also weißt du, diese Reaktion, die Nicht-Reaktion als Reaktion ist ja auch saugefährlich in dem Sinne irgendwie, ne? Dass man irgendwie dann nicht mal sagt, dass, boah, was für ein Arschloch, sondern so sondern das so wegschluckt und dann, nachdem das Thema passiert ist, passiert irgendwas, wo man merkt, ah krass, ich habe das gefühlt. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man das zwischendurch mal abtastet. Ja.
Voll. Ich glaube, das Bewusstsein ist halt so der Schlüssel, weil auch wenn wir das jetzt gefährlich nennen oder so, ist ja auch schon wieder eine Bewertung.
Das ist eine Bewertung.
Aber ich glaube, genau, der erste Schritt ist irgendwie so dieses Bewusstsein. Und was ich auch so spannend fand, dass du jetzt Trauer und Wut auch so immer mal zusammen genannt hast, weil das ist halt auch so meine Erfahrung, dass ich manchmal auch wirklich, sich das wirklich sofort abwechselt und nicht so mich so frage, so ist meine Trauer gerade irgendwie eine Ablenkung von einer Wut oder meine Wut eine Ablenkung von einer Trauer? Und da habe ich jetzt so, also da gibt es eben auch, es gibt halt primäre Emotionen und sekundäre Emotionen. Und die primäre Emotion ist halt die wir eigentlich haben und die sekundäre Emotion ist halt die wir uns angeeignet haben, um mit der primären Emotion umzugehen. Also, dass es zum Beispiel Leute gibt, die zum Beispiel immer, wenn sie traurig sind, erstmal richtig wütend werden. So. Aber umgekehrt auch, dass Leute, die wütend sind, dann eher melancholisch werden, so, weil sie sich diese Wut nicht erlauben.
Ja.
Also, dass man sozusagen eine Emotion mit einer anderen sozusagen immer irgendwie so ein bisschen wegdrücken will. Alles unterbewusste Prozesse, aber es ist total spannend, sich das mal vielleicht auch bewusst zu machen, gerade in Situationen, wo man vielleicht auch schon gemerkt hat, so, hä, das ist eine Situation, wo man eigentlich mal richtig wütend, also wo andere richtig wütend werden würden und ich werde da immer so melancholisch oder lethargisch oder halt umgekehrt, dass man irgendwie sagt, so, okay, in so Situationen, die irgendwie echt bedauerlich sind oder so, suche ich zum Beispiel immer schnell direkt einen Schuldigen und auf jemanden, auf den ich wütend sein kann oder so.
Ja.
Und dass man da sich dieses und auch erlaubt. Also ich sag immer so dieses so, dass beides existieren darf, weil wir manchmal so sagen, Moment, das muss jetzt eine Emotion sein. Ich muss jetzt auf eine Sache zeigen können. Aber wir haben halt permanent auch ganz unterschiedliche und vielschichtige Gefühle. Und dass da zwei Sachen, die womöglich auch sehr konträr scheinen, gleichzeitig im eigenen System existieren dürfen.
Ja, total. Und gleichzeitig und auch so im stetigen Wechsel. Also es ist auch total normal, dass man nach einem Gespräch oder nach einer irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner Trigger-Situation im Auslöser sich erstmal wütend fühlt, dann ein bisschen traurig, dann wütend, dann wieder ein bisschen traurig. Also, und zwischendurch es einem auch gut geht. Also es ist so, genau, diese Gleichzeitigkeit und auch dieses Abwechslungsreiche. Also es ist einfach ganz normal, wenn wir so funktionieren würden, dass man sagt, oh, heute fühle ich mich so und das ist meine einzige Emotion. Das wäre so crazy irgendwie, wenn das so funktionieren würde, dann werden viele Probleme, glaube ich, gelöst.
Ja.
Oder ja. Auch viele da, ich weiß
voll.
Nicht. Ja.
Aber es ist spannend, weil wir jetzt schon so ein bisschen in dem Umgang sind, so, ne?
Ja.
Und ich finde jetzt, um nochmal zurück auf diesen kulturellen Aspekt zu kommen, finde ich auch spannend, was du eben meintest, so dieses gerade auch dieses, ich glaube, dieses alte Bild von wie eine Frau zu sein hat oder so, dass da zum Beispiel Wut auch das beste Beispiel ist, dass das irgendwie da in diesem alten Bild so nie so richtig Platz gefunden hat und dass deswegen, glaube ich, auch nach wie vor bei Frauen, glaube ich, auch oft die Verunsicherung größer ist, wenn sich dieses Gefühl zeigt.
Ja,
so, ne?
Ja, ich merke das immer so, dass mir viele Freundinnen irgendwie spiegeln, dass die sprechen es manchmal fast schon nicht richtig aus. Also ich hatte letztens ein ganz langes Gespräch mit einer Freundin drüber, dass sie total aufgebracht war über eine Situation und das gar nicht so richtig formulieren konnte ganz lang. Und wir da erst irgendwann dahin kamen, dass sie eigentlich extrem wütend ist. Aber es ist so schambehaftet, weil da immer noch diese Angst ist, so, ich darf mich eigentlich nicht so fühlen. Und auch so ein bisschen dieses, das gehört nicht zu dem Bild oder zu meiner Rolle, dass ich jetzt hier wütend bin. Das ist irgendwie was, ich finde es schon fast so ein bisschen außerirdisch, dass man wütend ist. Dann passt man nicht ins System so richtig rein, weil diese Emotion, was du eben meintest, extrem mit Aggression assoziiert ist. Und nur weil jemand irgendwie aufgebracht ist über eine auslösende Situation, heißt es nicht, dass die Person jetzt auf irgendwas einschlägt oder so.
Voll. Beziehungsweise, glaube ich, Das fängt ja jetzt erst so richtig an, dass sowas auch konstruktiv gebaut wird, aber Räume, um diese Wut konstruktiv auszuleben. Oder dass jemand einfach sich mit jemandem hinsetzt und irgendwie sagt so, boah, du darfst jetzt einfach mal richtig wütend sein und mal alles rauslassen und hier aufs Kissen einschlagen oder keine Ahnung. Aber dass man halt Safe Spaces hat, in denen dieses Gefühl existieren darf. Also Und da merke ich einfach auch so, dass das Problem ist ja auch oft, dass es dafür eben nicht diese konstruktiven Räume gibt und sich deswegen das Gefühl einen destruktiven Weg nach außen sucht. Und das sind halt dann die Momente, wo Wut einen schlechten Ruf bekommt, weil dann nämlich irgendwas kaputt gemacht wird oder irgendwer verletzt wird.
Und das ist aber wirklich diese Destruktivität, die entsteht halt nur dadurch, dass das Gefühl weggedrückt werden muss. Ich hatte gerade, als du Räume gesagt hast, irgendwie so, stell mal vor, es gäbe so Wut-Spaces irgendwie so einfach in der Stadt. So, ich habe irgendwie gerade an einem Bällebad gedacht oder so, aber wo man einfach so hingehen könnte und einfach kurz so voll jeck wird, weil eigentlich ist das ja erstmal nur eine, deswegen fand ich diesen, da wollte ich gleich auch noch auf jeden Fall drauf eingehen, diesen Körperlichkeit-Aspekt bei Wut so interessant, weil erstmal ist Wut gar nichts Wertendes, sondern erstmal eine Energie. Und die kann ja aber auch in was extrem Positives umgewandelt werden, weil ich merke zum Beispiel immer, dass wenn ich besonders wütend bin, ich gehe ja viel laufen und ich bin wahnsinnig schnell, wenn ich wütend bin. Das ist aber in dem Moment ja irgendwie ein guter, ne, solange das jetzt nicht irgendwie zu doll wird oder ich mich überanstrenge, ist das erstmal für mich irgendwie ein guter Katalysator geworden, weil ich kann meine Energie in was umwandeln, was mich im Nachhinein auch irgendwie positiv stimmt oder was mir, ich reagiere mich quasi ab, indem ich mich körperlich betätige und dieser Energie einen Raum gebe.
Genau.
Und diese Energie kann ja alles sein. Du kannst ja auch tanzen gehen oder du kannst, ich weiß nicht, das muss ja gar nicht immer so was Aggressionsbehaftetes sein wie Boxen oder so. Aber ich glaube, dieser Energiewut, irgendwie so ein bisschen einfach zu sagen, guck mal, geh doch mal dahin, rein körperlich, weißt du? Gar nicht, dass man sich jetzt so hinsetzt und sagt, oh, ich bin so wütend und so, weil vielleicht hilft das auch gar nicht.
Ja.
Vielleicht hilft in dem Moment echt, sich irgendwie zu betätigen körperlich. Und wenn es irgendwie Unkrautzupfen ist oder eben so eine Fun-Aktivität wie, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Kletterpark oder so irgendwas so, weißt du, irgendwie, wo man so...
Ich finde das so spannend, weil du ja... Das spricht ja alles den Körper an, ne? Und dass man, finde ich auch in diesem Kontext Nervensystem, finde ich dieses Verb regulieren auch so gut. Und das, was du beim Laufen machst oder beim Klettern machst oder Unkrautzupfen oder was auch immer, aber dass je nachdem, welcher Weg einem da hilft, dass er immer hilft, zu regulieren und zu sagen so, okay, dieses Gefühl bekommt er jetzt einen konstruktiven Weg irgendwie nach außen. Und ne, das muss gar nicht immer der Adressat sein, der das ausgelöst hat. Nee, oder der
nicht. Ist vielleicht manchmal auch gar nicht so hilfreich, glaube ich.
Und genau, ja, ne, gerade bei Wut.
Ja, ja.
Nee, aber voll, das Regulieren des eigenen Körpers finde ich gerade im Kontext von Gefühlen auch total wichtig. Und ich bin auch jemand zum Beispiel, der mit Gefühlen immer sehr kopflastig umgegangen ist, eigentlich auch so sein ganzes Leben. Also, dass ich auch so das Gefühl hatte, ich dachte immer, ich sei ein sehr empathischer Mensch im Sinne von, ich bin jemand, der sehr fühlig ist, also sehr viel fühlt und so. Dabei habe ich jetzt letztens mal festgestellt, so dass das eigentliche Fühlen ist voll die Herausforderung für mich, aber dass ich mit Gefühlen mental umzugehen sehr früh sehr gut gelernt habe. Also, dass ich so einen sehr sachlichen Zugang zu diesem sehr zu diesen sehr emotionalen Themen habe, aber dass ich zum Beispiel bei meinen ganz eigenen Themen jetzt so richtig lernen musste, das zu durchfühlen oder zum Beispiel vom Kopf zurück ins Herz oder in den Körper zu kommen, um halt auch wirklich die Emotionen mal so richtig zu durchfühlen.
Ja, auf eine körperliche Art meinst du?
Ja, so, ja, voll. Oder auch einfach so dieses, dass man aus dem Kopf rauskommt.
Ja.
Weil du kannst so viel über deine Wut nachdenken. Wenn du dabei still rumsitzt und überhaupt nichts tust, dann wird dein Kopf das nicht lösen können.
Vor allem nicht du alleine. Ich glaube, wie man damit vielleicht dann, wie man das dann geschiftet bekommt, ist vielleicht nochmal in einem Dialog oder so oder mit einem Spiegel von außen, der dich vielleicht auch nochmal anders reflektieren kann, wenn man in so einer Schleife ist, dass man viel drüber nachdenkt. Ich habe auch gerade gedacht, eigentlich, also so semantisch betrachtet, ist das Wort Gefühle ja, also steckt ja Fühlen drin und Fühlen ist ja eigentlich ein Sinn, der sehr körperlich ist. Also erstmal spürt man ja mit dem Körper. Also ich fühle, ich taste, das sind ja so, oder mir ist kalt, mir ist warm, das sind ja alles sehr körperliche Zugänge. Und warum ist Gefühl eigentlich sowas rational, also sowas Kopfmäßiges geworden? Weil im Prinzip ist es ja auch sehr, sehr körperlich. Also auch Glück oder auch Depression oder so, das sind ja alles Sachen, obwohl Depression jetzt kein Gefühl ist, aber was Gefühliges. Das sind ja alle Sachen, die auch mit super vielen chemischen Prozessen und so zu tun haben, dass die einfach auch sehr viele Botenstoffe oder so ausgeschüttet werden. Nagelt mich nicht fest, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber weißt du, was ich meine? Es ist ja alles sehr körperlich.
Total.
So, und auch so ein Unwohlfühlen oder so dieses, so man steckt irgendwie in einer Situation und man fühlt sich gar nicht wohl, denn das ist ja auch eine richtig körperliche Reaktion. Oder
voll.
So Heimweh. Das habe ich auch, also ist ein Gefühl, was ich recht häufig habe, komischerweise, auch wenn ich zu Hause bin. Und es ist ja auch so richtig, ich spüre das so richtig in meinem Bauch.
Voll.
Ich kann es so ganz doll in meinem Körper spüren. Und das meine ich mit, ich weiß gerade dann, bei Heimweh weiß ich manchmal gar nicht, warum spüre ich das jetzt, weil ich bin zu Hause, es ist alles gut, es sind vielleicht auch Leute sogar um mich herum. Und trotzdem kriege ich dieses Heimwehgefühl richtig körperlich und spüre das eigentlich nur in meinem Körper, gar nicht in meinem Kopf, was in mir abgeht.
Genau. Und ohne Namen ist es auch erstmal nur eine Energie.
Nur eine Energie,
so, ne?
Ja.
Und das finde ich auch so spannend und da habe ich auch viel jetzt in meinem dritten Buch drüber nachgedacht, über das Benennen der Dinge und inwiefern das auch Dinge einschränkt. Und ich glaube auch so dieses, es gibt da so ein Zitat, die Karte ist nicht das Territorium. Und ich glaube einfach, wir haben ganz viele Karten von Gefühlen gemacht oder ne, inneren Prozessen, die uns total helfen, uns durchs Territorium zu navigieren. Aber hingehen müssen wir schon selber.
Ja.
Weißt du, so wir müssen schon, also so du kannst nicht die Karte studieren und sagen, jetzt habe ich die Reise gemacht. So,
ja.
Sondern du musst halt auch dahin gehen und mal in die Wut reingehen.
Ja.
Oder in die Trauer reingehen oder so. Um da wirklich, ja, das zu durchfühlen, zu durchreisen, diesen Ort in dir.
Vor allem, weil, nur weil wir jetzt erstmal eine Karte haben für dieses eine Gefühl, heißt es ja nicht, dass diese Karte immer adaptierbar ist auf jede Situation, weißt du? Also
Voll.
Wut fühlt sich ja an.
Sind ja immer auch Karten von anderen
total,
quasi, die
ja.
wir uns da zur Hilfe nehmen. Ja. So.
Und die auch immer.
Und ich weiß auch nicht, was du meinst, wenn du von Wut sprichst. Ja. Und du weißt nicht, was ich meine, wenn ich von Wut spreche.
Total.
Dafür müssen wir uns ganz viel austauschen, um die Nuancen zu erkennen. Ah, das ist Wut für Emma.
Mhm.
Oder das ist Wut für Raphael.
Ja.
So.
Aber jetzt nochmal, um so ein bisschen von der Wut auch wegzukommen. Hast du sonst noch so Gefühle, die wo du so merkst, okay, die lässt du nicht so richtig zu oder so?
Ja, Wut ist schon auch ein großes Gefühl.
Wut auf die Eins.
Was ich mir lange irgendwie auch so verboten habe. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so Scham.
Mhm.
Ich finde, Scham ist auch sowas, was ja auch wirklich nur so in der Dunkelheit überleben kann.
Mhm.
Also wenn man es unausgesprochen lässt. Und das ist halt auch sowas, wo ich so, was ich immer wieder merke, dass es die Dinge sind, die sich so falsch oder schmutzig oder irgendwie anfühlen, dass ich mit niemandem so darüber spreche, dass das so Metastasen schlägt und irgendwie größer wird und irgendwie mich immer mehr beschwert. Sag ich mal. Und das ist sowas, wo ich so, also was immer wieder herausfordernd ist, so dass wenn ich das empfinde, weil das ist sowas, das ist so eins, finde ich, der Dinge, die man, also dass man Scham wirklich nur los wird, wenn man das irgendwie teilt oder ausspricht oder so. Und dass das so eins der Dinge ist, was man nicht so easy alleine auch irgendwie lösen
Scham
kann.
Ist halt auch wirklich ein Gefühl, dass du ja eigentlich nur für das Außen empfindest, weißt du, das ist ja, das basiert ja so auf Wechselseitigkeit, weil du würdest dich ja nicht schämen für was von außen nicht betrachtet werden würde, weißt du?
Voll.
Du fühlst das ja, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt...
Es gibt ja auch den biblischen Mythos, dass hier Adam und Eva, die sind ja auch nackt im Paradies rumgelaufen und erst als sie von der verbotenen Frucht gekostet haben, haben sie sich geschämt.
Ja, total.
Es ist auch was dran.
Ja, es ist so,
so.
Es ist abhängig vom Außen und deswegen brauchst du vielleicht, um dieses Gefühl zu lösen, auch das Außen, weil sonst würdest du es ja auch gar nicht empfinden.
Ja,
oder
voll.
Schämt man sich auch nur für sich? Ich denke gerade so, weil kannst du zum Beispiel so Serien wie Jerks schauen oder so? So diese Fremdscham-Themen. Weil da sitze ich ja auch nur vorm Fernseher und niemand beobachtet mich, aber ich halte es wirklich gar nicht aus. Das ist ganz schlimm.
Ja gut, aber ich glaube, das ist dann deine Empathie.
Ja.
Also du bist ja dann auch irgendwie so wahrscheinlich in irgendeiner Rolle, die du da gerade betrachtest so und fühlst dich da halt so rein.
Ja,
und dadurch empfindet man das so.
Genau, und Fremdscham wird, also sagt es natürlich auch schon, dass man eher Scham für die empfindet, weil die ja auch ein Außen haben, was sie von dem sie betrachtet werden.
Voll.
Weil Fremdscham ist man vielleicht auch eher das Außen.
Ja, voll.
Ja.
Beziehungsweise ich finde auch diese Unterscheidung ganz cool zwischen Scham und Schuld. Also das quasi, Scham heißt halt so, ich bin falsch und Schuld ist halt, ich habe etwas Falsches getan.
Mhm.
So, also das eine ist halt so auf die Identität bezogen und das andere auf ein Handeln irgendwie.
Ja, so was Proaktives, ja.
Genau, und das finde ich ist auch so dieses Tückische an Scham.
Mhm.
Also gerade auch so als Heranwachsender oder so, ist das natürlich auch sowas gewesen, wenn du denkst, du bist falsch, so, dann schweigst du halt auch so mehr darüber, weil das ist so gegeben irgendwie. Und ich habe etwas Falsches getan, irgendwie lässt dich aktiver werden oder du bist bereiter zu sagen, so, aber ich kann jetzt etwas daran ändern. Also das zum Beispiel Schuld dann auch immer bedeutet, so, ich kann jetzt Verantwortung übernehmen, aber Scham bedeutet, so ein bisschen, da kann ich nichts groß dran ändern. Ich bin falsch.
Ja.
Mit dem, wie ich bin oder mit dem, was ich mache. Und wenn man das dann eben übersetzt und sagt irgendwie so, boah, nee, ich darf das aussprechen und darf irgendwie, ne, dann in dem Moment löst sich das, finde ich, auch so ein bisschen auf.
Ja, Scham kann auch, läuft Gefahr, dass es in was sehr, sehr Großes sich irgendwie umwandelt.
Voll.
Also, weil ich finde, wenn man aus Scham dann ein Schuldgefühl entwickelt für identitätsstiftende Anteile in einem, also das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, gerade wenn man sich das dann verbietet, das zu thematisieren, weil kein Mensch hat, ne, hat nur positive Facetten. Was bedeutet das auch? So.
Voll.
Ja.
Und Emma, hast du irgend so ein Gefühl, wo du sagst, das ist sowas, was du dir verboten hast oder was dir von außen verboten wurde? Oder?
Ich habe gerade nochmal nachgedacht, weil ich gab Gefühle, die generell noch so sehr verboten sind, so, sowas wie Neid und Eifersucht oder sowas. So das auch aufs Außen übertragen, dass man irgendwie jemandem was nicht gönnt oder so oder das auch begehrt. Aber das habe ich gar nicht so doll. Also ich, nicht, dass ich mir das verbieten würde. Ich glaube, wenn ich was so toll finde, dass ich es auch gerne hätte bei so Neidsachen, dann kann ich das, glaube ich, gut artikulieren und dann ist es auch fein, weil ich finde das erstmal auch nicht nur ein negatives Gefühl, wenn man jemandem das trotzdem irgendwie vergönnt, gönnt. Und Eifersucht habe ich auch nicht so krass. Habe ich auch noch nie so ein großes Thema mit gehabt.
Also ich habe da auch ganz viele Gedanken zu, weil zum Beispiel dieses Thema Neid, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ich finde, das ist auch so ein, ja, ist ja auch so als Todsünde geschimpft und ist sowas, was einfach einen richtig schlechten Ruf hat eigentlich. Und da habe ich letztens halt so ein richtig cooles Reframing auch irgendwie so mal gelesen, von wegen, dass das Neid vielleicht auch einfach ein verschobener Gerechtigkeitssinn ist. Also, dass wenn man das jetzt einfach mal auf so eine Kapitalismuskritik, sage ich mal, münzt, dann ist Neid vielleicht einfach dieses Bemerken, es ist etwas falsch daran, dass jemand anderes einfach so viel mehr hat als ich.
Ja.
Oder es ist etwas falsch daran, dass wir als Menschheit, dass da ein so großes Ungleichgewicht ist. Also, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie so, oh, du hast jetzt aber, keine Ahnung, 2 Euro mehr auf dem Konto als ich oder so, sondern dass es halt wirklich vielleicht auch um die ganz großen Unterschiede und Spaltungen geht. Und dass in so einem Fall, finde ich, Neid auch immer auf so einen Gerechtigkeitssinn zeigt, dass wir alle Menschen sind und eigentlich alle irgendwie ja auch so
ja, das setzt es auf jeden Fall
einen gewissen Reichtum verdient haben.
Auf jeden Fall, das setzt es auf jeden Fall voraus, dass das dann, also ich glaube, das gibt, das ist auf jeden Fall oft auch Neid. Ich glaube, das ist dieser Ungerechtigkeitsfaktor und dass man irgendwie so denkt, boah, wie kann das sein? Ich glaube, es ist dann mehr so dieses ganz große Neidgefühl, weißt du? Ich glaube, man muss bei Neid richtig aufpassen und sich immer wieder auch selbst hinterfragen, ob man das jetzt so empfindet, weil man tatsächlich weniger hat und einem das ungerecht vorkommt. Oder, ich meine, ne, das ist, sind Gefühle, die man vielleicht auch gar nicht mit sich identifizieren möchte, aber sowas wie Gier oder so ist natürlich auch trotzdem auch ein Thema. Man kann auch neidisch auf Situationen sein oder auf ein Gut von jemand anderem oder eine Beziehung von jemand anderem, die wir selbst vielleicht auch haben oder irgendwie auch greifbar für uns sind. Ne? Mhm. Also ja, ich glaube, da gibt es krasse Unterschiede, wie Neid so ausgelegt ist, oder?
Also ja, ich finde, es geht irgendwie darum, woraus setzen wir jetzt Neid zusammen? So aus Habgier und Missgunst, so?
Genau.
Weil ich finde, das ist so der klassische Neidbegriff. Ja. Und ich finde, wenn man es jetzt wirklich einfach auf diese Energie runterbricht, was wir ja gesagt haben, was Gefühle ja am Ende des Tages sind, das ist eine Energie, die in uns hochkommt. Und wenn da diese Energie hochkommt, die sich wie Neid anfühlt, dass das eben auch sein kann, dass es eben ein Gerechtigkeitssinn ist, der sich da einfach zeigt, wo wir einfach merken, boah, das ist ungerecht irgendwie.
Ja.
Und dass das, also ne, dass es halt nicht nur schlecht ist. Also dass überhaupt bei Gefühlen, finde ich, dass man da wieder in diese Wertfreiheit kommt, um eben auch so das Konstruktive so eklektisch sich da rauszunehmen.
Ja, ich deswegen, das meine ich auch eben am Anfang, ich glaube, dass man schon oft neidisch sein kann, auch ohne, dass es negativ formuliert ist. Ich finde es gerade so spannend, Raphael, dass voll viel auch so, dass das ganz viel mit Sprache zu tun hat. Gefühle. Total. Weil wenn ich jetzt überlege, wenn irgendwie eine gute Freundin oder ein Freund im Urlaub ist, schreibe ich ganz oft oder sage ganz oft, boah, ich bin super neidisch, boah, das sieht ja total schön aus, bin super neidisch. Und das meine ich gar nicht negativ, das meine ich nicht im Sinne von ich...
Ja, offensichtlich, weil du es so oft benutzt, weißt du? Scheinbar ja. Auch so.
So, ich spreche dir das nicht ab, dass es, dass du das verdient hast oder dass du da gerade bist, so, sondern ich finde es fände es für mich einfach auch noch zusätzlich schön.
Wenn weißt ich du? Das auch hätte.
Und das ist für mich in dem Moment gar kein negativ assoziiertes Wort. Es ist einfach vielleicht auch so, um zu bestätigen, wie schön was ist. So, weißt du, wie positiv das Gegenüber was hat.
Du meinst in dem Moment damit so, was ich dir gerade gönne, gönne ich mir aber auch.
Ja, ja, genau. So, und das ist ja erstmal nichts Negatives.
Voll. Beziehungsweise wertet es für den Rezipient von dieser Nachricht ja auch irgendwie auf, was er oder sie gerade erlebt.
Ja.
Ne? Weil man so denkt so, oh, das ist was Beneidenswertes, ja, was ich gerade erlebe.
Ja, total.
Ne? Kann ja auch so was Positives sein. Aber genau, das, ja, du hast absolut recht. Also das ist so was Semantisches. Man gerade wenn es eben dahin geht, dass man Gefühle, die ja erstmal namenlos sind, sobald wir sie benennen, irgendwie natürlich Assoziationen auftauchen, je nachdem, was wir mit diesem Namen für das Gefühl auch irgendwo verbinden. Und, ne,
und wie wir das gebrauchen.
Voll. Ja. Und Neid ist da auch sowas ähnlich wie Wut, finde ich, was so eine sehr negative Konnotation hat, einfach weil wir das halt für die Bösewichte in unseren Geschichten reserviert haben oft. Dabei haben wir alle diese Gefühle.
Ja, ja, total. So, ne?
In der ein oder anderen Ausprägung.
Und vielleicht müssen wir die zwischendurch auch wirklich einfach mal alle haben, weil solange die nicht feindlich jemand anderem gegenüber werden, weißt du, vielleicht ist es auch gut, zwischendurch Neid zu empfinden, weil man
Sachen
ja auch hinterfragt.
Ist so essentiell. Ich glaube, dass also das ist einfach, glaube ich, das, was essentiell ist für ein gesundes Zusammenleben und auch einen gesellschaftlichen Frieden tatsächlich, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass die Leute, die in Gefängnissen sitzen, dass Leute, die Verbrechen begehen oder so, dass das ganz oft nicht ausgelebte Gefühle sind, die zu Kurzschlussreaktionen führen, die dann eben in Verbrechen münden oder was auch immer. Jemand, der zum Beispiel nicht gelernt hat, mit seiner Eifersucht umzugehen, bringt seinen Partner, seine Partnerin um im Affekt. So, weißt du, so Sachen. Also ne, da gibt es natürlich
gibt's
auch noch psychische Krankheitsbilder und so weiter. Ich will das auch gar nicht pauschalisieren.
Alle aus den Gefängnissen raus.
Ja, aber ich meine so gesamtgesellschaftlich und Menschen, die quasi dazu fähig sind, mental und psychisch theoretisch mit ihren Gefühlen einen Umgang zu lernen. Ich glaube, da wäre so vielen geholfen, wenn da einfach mehr Räume aufgemacht würden, um diese Gefühle konstruktiv zu durchleben.
Ja.
Sachen wie Wut oder Eifersucht oder die halt dann, wenn sie unterdrückt werden, glaube ich, richtig destruktiv werden können.
Ja, vielleicht, das ist aber auch wieder so eine Sache, das ist auch wieder so dieser Kindheitsaspekt, weil das schon Kindern nicht richtig beigebracht wird, wie man sowas vielleicht empfindet, weißt du, oder wie man dann damit umgeht, dass man so empfindet, weil Kinder spüren das ja ganz roh noch, so diese Gefühle und handeln vielleicht auch viel affektierter, weil sie das nicht einordnen können und dann an der Stelle zu sagen, okay, du bist hier gerade wütend auf das andere Kind, weil es hat dir deinen Stift weggenommen, aber hau nicht um dich, sondern geh vielleicht hin und sag, das ist mein Stift, ich nimm mir den nicht weg oder so, also da müsste man eigentlich so Gefühlsstunden irgendwie mit reinnehmen, weißt du?
Voll. Ja. Und hier dieses Buch, was ich meinem Neffen geschenkt habe, so, das finde ich war auch so ein cooles Tool irgendwie. Oder ich finde es auch so sweet, wenn, dass es da ja jetzt auch irgendwie immer mehr gibt, dass man auch so, ne, ist jetzt hier auch ein kleiner Tipp für alle, die irgendwie Neffen, Nichten, Söhne, Töchter haben, dass man da vielleicht auch mal so, so kleine Helfer mit an die Hand gibt, um die eigenen Gefühle vielleicht auch identifizieren und auch benennen zu können irgendwie. Weil, wie du gesagt hast, so das kennt ja jeder von uns auch, dass man manchmal von Gefühlen einfach überrollt wird oder die einfach hochkommen und einen irgendwie überfordern oder so. Und das, ich glaube, es geht auch ganz viel darum, dass man so im Nachgang das einfach nochmal für sich einordnet. Mhm. Also und das zum Beispiel einem Kind zum Beispiel auch, glaube ich, einfach hilft, das mal zu benennen und einzuordnen. Also weil ich habe zum Beispiel auch gemerkt, da war ich auch einmal mit meinem Neffen unterwegs und ne, dann hat er sich halt auch wehgetan und hat halt total gemerkt, dass das so selbstverschuldet war. Also dass er so keine Ahnung, zu schnell gelaufen ist, wollte irgendwas unbedingt haben, ist hingefallen.
Kenn ich.
Und so, und dann war es halt so krass, weil er hat so geweint und ich dachte so, oh Gott, ihm tut körperlich irgendwas ganz krass weh, ne? Und dann habe ich halt gesagt so, ne, oh, wo tut's dir denn weh und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt so, erzähl mal, was gerade passiert ist. Und dann, zack, hört er auf zu weinen und erzählt, was passiert ist. So, und in dem Moment habe ich halt auch nochmal so ganz krass, ist mir so bewusst geworden, so dieses so, wie wichtig es für uns ist, das Ganze einfach nochmal mental zu verpacken, beziehungsweise ja nicht nur mental zu verpacken, sondern einfach nochmal so für uns durchzugehen und zu benennen. Und dass er dann auch gesagt hat, irgendwie so, ja, und dann guck mal da bin ich dann hingefallen und so, und aber ich wollte doch das und das und so. Mhm. Und dass er das dann nochmal so prozessieren konnte. So.
Ja, total, wo das gerade herkommt, dass diese Flut an Gefühlen gerade kommt. Ja. Das ist ja ganz oft, so wenn man sich so wehtut kurz. Das also hat man ja auch im Erwachsenenleben noch, dass wenn man, das ist ja der Klassiker, dass man mit dem Zeh irgendwo gegenstößt und dann rastet man manchmal ja so aus und denkt sich so, weil...
Und es also, liegt eigentlich am Tag, den man auf der Arbeit hat.
Total. Und es ist einfach auch einfach so, dann ärgert man sich so, boah, das ist mir jetzt passiert, warum denn so absurd dolle für einen Schmerz, der schon unangenehm ist, aber jetzt nicht nicht würdig ist, so auszuflippen.
Voll. Ich bin dann auch prädestiniert dafür, so richtig wütend auf mich zu werden.
Ja, ich
so
auch. Ich auch. Also ich finde, Wut ist nicht nur an das Gegenüber, es ist extrem.
Ich werde dann so autoaggressiv, dass ich so auf mich dann sauer werde und dann denke ich so, was ist denn jetzt los?
Ja.
Und dann merke ich halt so, oh, es gab heute so 2-3 Situationen, wo ich mir noch nicht vergeben habe.
Ja.
Oder wo ich noch nicht mal gesagt habe, hey, ist okay, dass das jetzt nicht so gut gelaufen ist oder so.
Das ist auch dieser Wechsel zwischen Scham und Wut auch ein bisschen, finde ich. Weil ich habe oft Situationen, wofür ich mich schäme, wo ich dann am Abend wütend bin, dass ich mich so verhalten habe, weißt du?
Mhm.
Das ist so, dass ich dann eher wütend auf mich bin, aus der Scham heraus.
Mhm.
Ja. Aber ich nochmal, um auf diese Kindersache und auch auf die Erwachsenensache so ein bisschen zurückzukommen, dass man sich das dadurch, dass Gefühle so abstrakt sind, die so unterschiedlich sind und irgendwie, was heißt das denn, Wut so? Oder das, was du auch eben meintest, ne? Meine Wut ist vielleicht, sieht ganz, ganz anders aus als deine Wut. Sich das auch zu so visualisieren, wie solche Gefühle überhaupt aussehen könnten, gerade im Kindesalter, damit man die so greifbar hat. Und dieser Alles steht Kopffilm ist ja eigentlich auch genau das.
Toll.
Ja, hast du den zweiten schon geschaut?
Denken. Den zweiten noch nicht.
Ja, nee. Ich auch noch nicht.
Müssen wir mal machen.
Ja.
Let's go, Emma.
Ja, let's go. Kommt in die Shownotes.
Ja, nee, aber den ersten Film zum Beispiel, da muss ich auch sagen, also das ist nicht nur für Kinder.
Nein,
Das ist so mega, das mal so visualisiert zu bekommen und habe jetzt auch manchmal tatsächlich, dass ich so mir diese Wut zum Beispiel vorstelle, rote Figur, so ausrastet und dann kommt so Feuer aus seinem Kopf und so und dann ist es plötzlich lustig, weißt du so, und plötzlich ist es so kompensiert und man hat so ein Bild dafür und hat es irgendwie so greifbar. Aber es ist cool, dass du das ansprichst, weil ohne jetzt zu weit von dem Thema Gefühle wegzukommen, finde ich, ist das auch so das innere Team, weißt du? So einfach so dieses Verständnis für die eigene Pluralität zu haben, zu merken, da sind mehrere Gefühle halt auch in mir präsent und auch aktiv und die positionieren sich auch, sind auch in Beziehung miteinander womöglich, dass zum Beispiel die Freude auch was von der Trauer lernen kann, ähnlich wie in dem Film.
Ja.
Oder dass, ne, das so auch da Beziehungsdynamiken zwischen den einzelnen Gefühlen zum Beispiel da sind, finde ich, ist auch eine total hilfreiche Vorstellung,
ja,
um mit den eigenen Gefühlen so besser umzugehen und irgendwie zu sagen, so, was, wenn sich jetzt mal so meine Scham auch mit meiner Selbstliebe irgendwie so ein bisschen anfreundet, oder?
Ja, wie so eine Superheldengang. Ja. Ja, das stimmt. Weil du gerade meintest, dass es auch voll für Erwachsene ist, mir gerade eingefallen, dass ich den Film im Psychologie-Leistungskurs geschaut habe, als ich über Gefühle gesprochen habe, auf eine ganz ernsthafte Basis. Also es war so richtig Part von dem Unterricht und das finde ich auch sau spannend. Ich glaube, der zweite Film handelt ja über Pubertät, wo ja Gefühle auch nochmal ganz neu geordnet werden oder sich auch irgendwie entwickeln. Und ist irgendwie auch voll spannend.
Total spannend. Vor allem finde ich, ist es auch so spannend, weil es ja eigentlich so ein bisschen halt ein Kinderfilm ist. Aber dass es auch so auf diese Ursprünglichkeit einfach zeigt, weil ja offenbar auch Erwachsene damit total in Resonanz gehen. Oder, was auch so eine Theorie ist, ist natürlich so dieses, dass einfach diese Lücke so krass da war für diesen Umgang mit Gefühlen oder diese Sichtbarkeit, dass man das mal so ein bisschen greifbar irgendwie erzählt, was da eigentlich so in uns abgeht.
Ja,
so.
Ja, und ich glaube, wir reden auch gerade schon aus einem Momentum, wo wir uns viel mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Leute wirklich, die das gar nicht machen oder noch gar nicht können. Also die das gar nicht einordnen, dass das, also wirklich, die das einfach empfinden und dann ist es so. Mm. Und das ist ja, also wir reden ja jetzt schon wieder aus einer sehr reflektierten Sicht heraus und auch in einem, ich bin da auch so dankbar für, dass ich mittlerweile wirklich einen Freundeskreis habe, wo ich wirklich so darüber sprechen kann und ich kaum, also ich drückt natürlich Gefühle immer noch so weg und habe auch einen schlechten Umgang an manchen Tagen damit, aber ganz grundsätzlich und vor allem mit ein bisschen Abstand kann ich immer mit Leuten sprechen und das laut aussprechen, vielleicht noch nicht mir gegenüber, aber halt meinem Freundeskreis gegenüber, dass ich immer sage, okay, in der Situation war ich so wütend oder auch mittlerweile, das hat mich irgendwie wütend gemacht, als du das gesagt hast und das ist ja so viel wert. Und
voll, und es ist halt echt super reflektiert schon.
Mm.
Das,
ja, und auch ein Riesenprozess. Ne? Ich glaube, voll. Das dauert halt auch wirklich Ewigkeiten, bis man wirklich an den Punkt kommt, wo man sagt, ich bin voll fein mit all meinen Gefühlslagen oder kann es irgendwie ordnen. Weil an manchen Tagen komme ich auch nach Hause und denke mir so, hä?
Voll.
Was war das?
Und ich glaube, also sowohl für AnfängerInnen als auch für Fortgeschrittene ist es, glaube ich, total hilfreich, sich auch zum Beispiel emotionale Begrifflichkeiten als Liste auch nochmal anzugucken oder überhaupt sich so ein bisschen Tools auch mit an die Hand zu nehmen. Da können wir vielleicht auch irgendwas in die Shownotes packen, dass man das, wenn einem eben auch Gefühle so übermannen und man ist so überfordert, dass es da eben total hilfreich sein kann, da ein bisschen ins Training zu kommen, das dann halt auch differenzierter benennen zu können. Und was mir zum Beispiel auch total geholfen hat, ist dieses Bild von einer emotionalen Skala, also so einer emotionalen Spirale. Da will ich unbedingt auch, da werden wir auch noch was in die Shownotes packen, weil das für mich war das ultra wertvoll. Einfach zum Beispiel diese Demut auch davor zu entwickeln, dass man womöglich durch ein bestimmtes Gefühl durch muss, um zu einem nächsten zu kommen. Also dass zum Beispiel Ärger oder Wut etwas ist, was du vielleicht brauchst, um aus deiner Hilflosigkeit herauszukommen.
Mhm.
Dass du aus Hilflosigkeit nicht automatisch in die Hoffnung springen kannst, weil die ein paar
Steps dazwischen
hat. Und dass man sich dann auch viel gnädiger zum Beispiel erlauben kann, erstmal wütend zu werden, erstmal Ärger zu empfinden. Oder zum Beispiel Frustration. Dass Frustration zum Beispiel voll der Fortschritt ist, wenn du vorher wütend warst.
Ja.
Weil man denkt erst so, oh, frustriert sein, das ist aber, also das soll ein Fortschritt sein. Ja, es ist ein Fortschritt, weil das nämlich auf dieser Skala zum Beispiel zwischen Wut und Hoffnung ist.
Ja.
Ne? Und dass du erst aus einer Frustration heraus in die Hoffnung kommen kannst, aus der Hoffnung irgendwie in so einen Glauben oder eine Zuversicht. und daraus dann in eine Freude oder in ein Glück.
Das finde ich auch, solche Skalen, ne, die sind natürlich für jeden auch nochmal unterschiedlich und so, aber es gibt ja auch diese Trauermodelle, dass wenn man jemanden verliert oder so und sich das in solchen Momenten, die vielleicht super schwer für einen sind und in denen man das vielleicht auch gar nicht so reflektieren möchte gerade, aber auch zu sehen, okay, ich bin aber schon da, an dem Punkt.
Weil, also, dass man da auf einer Reise ist auch.
Total.
Also gerade bei Trauer.
Bei Verlusten und auch Trennung und so, dass es halt immer Steps gibt, ne? Dass es nicht, das Gefühl ist vielleicht noch nicht super positiv, aber es ist ein Gefühl weiter oder es gibt auch immer mal wieder Tage, wo man wieder zurückswitcht zu einem anderen Gefühl, was einem irgendwie so einen Rückschlag intendiert oder so, aber im Endeffekt bist du schon an einem ganz anderen Punkt, ja.
Voll.
Können wir vielleicht auch nochmal wirklich ein paar Sachen raussuchen.
Ja, voll, weil ich finde auch gerade Trennungsgeschichten oder sogar Verluste oder so, dass ich auch ganz oft, wenn ich über Trennungen gesprochen habe mit anderen, entweder eigene Geschichten, aber auch wenn man einfach nur Freunden dabei zugehört hat oder so, wie oft ich gemerkt habe, dass ich den Ratschlag gebraucht habe, aber auch den Ratschlag gegeben habe, erlaub dir das erstmal zu betrauern, zum Beispiel.
Total,
weil man so schnell in dieses Konstruktive will, weil man so schnell zurück in die Hoffnung will und so weiter. Aber dass es dann halt manchmal wirklich erstmal dieses Betrauern braucht.
Ja.
Und dass bei so ganz krassen Trauerfällen, wie eben, dass jemand verstirbt oder so, dass da zum Beispiel auch so Gefühle wie zum Beispiel Wut auf den oder die Verstorbene zum Beispiel auch auftauchen kann und auftauchen darf, weil man sich zum Beispiel alleine gelassen fühlt.
Ja.
Oder, ne, so, und dass diese vermeintlichen Gefühle, die man sich da dann womöglich verbietet, aber auch ihren Raum bekommen dürfen.
Ja, total. So. Ja. Das war, genau, da ist eigentlich bei Trauer ist eigentlich oder bei Verlusten zu betrauern, da steckt eigentlich ganz viel also verbotene Gefühle drin, weil ich glaube, da verbietet man sich extrem viel so und hat ja auch immer dann, je nachdem, was das jetzt für ein Verlust auch ist, also vielleicht machen wir am Anfang auch noch mal eine Triggerwarnung oder so zwischendrin, aber das ist ja auch, je nachdem, wen man verloren hat oder unter welchen Umständen, ist man damit ja auch erstmal konfrontiert, sich um ganz viel zu kümmern und auch davon überfordert zu sein und so. Also das sind auch Gefühle, da kann man auch wütend sein, dass man das jetzt gerade machen muss oder keinen Bock darauf zu haben und sowas. Das ist auch alles voll fein, weil du bist trotzdem, also du kannst trotzdem alles fühlen. Du hast die Erlaubnis, alles zu fühlen, auch wenn du jemanden verloren hast, der dir super nahe steht. So.
Voll, total. Und ich glaube, es gibt auch so ein Modell, irgendwie die 12 Schritte der Trauer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch wieder sowas, was wir wirklich mal vielleicht auch in die Shownotes packen oder so. Weil ich glaube, da gibt es einige Modelle, die wirklich sehr hilfreich sind, gerade wenn man vielleicht in so einer Situation ist. Und ich finde allein dieses, dass es so Modelle oder so Skalen gibt, wie gesagt, total hilfreich, einfach weil es die Erlaubnis ausspricht, du darfst erstmal hier sein, bevor du nach da kommst oder so. Ne? Also, dass man wirklich begreift, boah, ich bin hier gerade auf einer Reise, das ist jetzt zum Beispiel meine Reise der Trauer, des Abschieds oder was. Und da, ne, springe ich eben nicht von Punkt 1 zu Punkt 10, sondern ne, muss diesen Prozess durchlaufen.
Ja, der
in meinem Tempo.
Genau, in deinem Tempo und der auch zickzackmäßig aussehen darf. Ne? Also
voll. Zwei Schritte, nicht drei Schritte vor, zwei zurück.
Ja. Das ist auch, weil du gerade auch eben meintest, so, was man sich selbst als Tipp gibt, aber was einem auch oft als Tipp nach so Trennung gegeben wird, was ich auch immer wieder betone und was mir auch oft gesagt wird, ist dieses, du fühlst dich jetzt auch vielleicht gerade super gut und das ist auch voll gut und es ist auch so fein, wenn du in 4 Monaten nochmal einen Tag hast, wo du das alles wieder fühlst, was vorhin noch negativ war. Weißt du, dass eine Negativität oder ein Trauergefühl auch immer wieder zurückkommt aus dem Nichts, was auch voll normal ist und total fein. Und dann ist es da, obwohl du schon an einem ganz anderen Punkt bist. Ne?
Ja. Voll. Das ist dann manchmal wie so ein Korken, den man unter Wasser gehalten hat. Irgendwie.
Genau, und der kommt dann halt einfach
plopp, hoch.
Hat braucht man manchmal keinen auf. Auslöser oder so. Ja. Ist einfach manchmal so.
Voll. Ja. Von also, daher erlaubt euch.
Fühlt in euch rein.
Ja, ja, und erlaubt euch eure Gefühle.
Ja.
Finde ich, ist auch sowas, was man nicht oft genug zu hören bekommen kann.
Und auch vorsichtig und langsam. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil gerade bei unterdrückter Wut, wenn man zu dolle da auf einen Schlag, wenn man ganz viele, über ganz viele Prozesse hinweg die unterdrückt hat, dann ist es super gefährlich, auch auf einmal das aufzumachen, so, sondern macht es auch in eurem Tempo. Also, ne, es ist, man muss nicht alles auf einmal wollen und können und müssen, so.
Voll. In eurem Tempo. Und vielleicht eine Sache noch, dieses würde ich auch gerne noch aussprechen, die Erlaubnis, sich da auch Hilfe zu suchen.
Ja.
Weil wir sind alle unheimlich komplexe Wesen und haben unheimlich komplexe Gefühle und man muss sich nicht damit überfordern zu sagen, ich muss das alles alleine lösen, ich muss das alles alleine hinkriegen, sondern erlaubt euch da auch Hilfe zu suchen oder auf Hilfe anzunehmen, gerade wenn ihr gerade Überforderungen empfindet.
Ja, macht es auf jeden Fall und das ist vielleicht auch echt ein guter Disclaimer nochmal, weil wir sind auch einfach nur zwei Personen, die auch genauso fühlen und nicht keinen perfekten Umgang damit haben und hier ja auch irgendwie ermutigen, aber trotzdem sind wir keine professionellen Personen für euch. Deswegen, also be careful. Vielleicht können wir auch nochmal irgendwie ein paar Sachen in die Shownotes packen, wo man sich vielleicht auch melden kann, wenn einem ganz akut gerade irgendwelche Gefühle überfordern, weil diese Telefonseelsorgen zum Beispiel, wirklich, da kann man einfach anrufen, wenn einen so ein Gefühl überkommt, genau dafür sind die da und wenn man damit in dem Moment nicht akut mit umgehen kann, so. Mm. Ja.
Ja. Alright.
Okay.
Emma, das war war auch ein emotionaler Ritt.
Ja, war gerade wirklich ein emotionaler Ritt.
Und ich freue mich aber schon auf nächste Woche, worüber wir da wohl sprechen.
Ja.
Und ja, und wir erlauben uns jetzt mal alle Gefühle.
Ja, so machen wir das. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Auch wenn die Folge jetzt vorbei ist, sind unsere Themen natürlich nicht zu Ende gedacht und erzählt. Falls du also Anregungen oder Input hast, freuen wir uns, wenn du deine Gedanken zu dem Thema mit uns teilst. Auf Social Media findest du Raphael und mich und natürlich auch den Podcast Vorwärtsfallen. Hier kannst du uns gerne schreiben und kommentieren, falls dir zu den Folgen noch etwas auf dem Herzen liegt. Außerdem liefern wir dir hier noch ganz vielen zusätzlichen Kram, Tipps und Tricks aus dem Podcast, spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Und halten dich auf dem Laufenden über alles, was noch so kommt. Wir freuen uns über dein Feedback. Wenn du uns unterstützen willst, folg unserem Podcast gerne auf der Plattform deines Vertrauens und bewerte uns direkt nach dem Hören mit 5 Sternen. Vielleicht fällt dir auch noch jemand ein, dem du den Podcast gerne empfehlen möchtest oder weiterleiten kannst. All das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.